Wir begrüßen unsere Hörer zum heutigen Magazin International. Wir haben im Studio zu Gast Günter Lietzmann, Fotograf und auch Reisender, wie wir sehen werden. Am Mikrofon sind Hossein und Axel. Unser Thema ist heute der Iran. Günter hatte im Oktober 2015 schon eine Reise durch den Iran gemacht und wir haben auch darüber eine Sendung gemacht damals. Diese Reise war eine von Norden nach Süden durch die touristischen Attraktionen des Iran. Diesmal im April 2017 war es eine ganz andere Reise, die Günter unternommen hat. Und er wird in dieser Sendung berichten von seinen Eindrücken und von einem Iran, wie man ihn sonst nicht kennt.
Hallo Günter, schön, dass du da bist.
Gerne.
Kannst du, wie du am besten findest, deinen Reisebericht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darstellen und sagen, was du erlebt hast diesmal?
Ich will es versuchen. Ich würde gern vorher doch nochmal sagen, dass ich diese Sendung sehr gern Mechthild Dortmund widmen möchte. Mechthild war mit Sicherheit nicht sehr begeistert davon, dass ich nur das zweite Mal in Iran gefahren bin. Aber aus irgendwelchen Gründen hat sie mich immer mit Samthandschuhen angefasst. Ich hatte ja mit ihr vorher gemeinsam ein Projekt, das war eher ihre Idee. Ich hatte Flüchtlinge fotografiert, die im Flüchtlingscamp, im Protestcamp am Weißen Kreuzplatz sich getroffen haben. Und Mechthild hat dazu Texte geschrieben zu den einzelnen Flüchtlingen. Und seither wandert diese Ausstellung durch Hannover und Umgebung. Und ich vermute, dass das ein Grund war, dass Mechthild dann so auf anderen Gebieten bei mir sehr zurückhaltend war. Es hat sich natürlich auch diesmal wieder für mich die Frage gestellt, kann man in ein Land wie in den Iran überhaupt reisen? Also ich weiß alles, was dagegen spricht. Ich war letztes Jahr in China, das sind ähnliche Gründe. Beides Länder, die es mit den Menschenrechten, mit der Würde der Menschen nicht so genau nehmen. Katastrophal, wie in beiden Ländern nach wie vor die Todesstrafe angewandt wird. Das könnte man jetzt beliebig fortsetzen. Ich habe mich dann allerdings irgendwann gefragt, in welche Länder kann man dann eigentlich noch reisen? Vereinigten Staaten kämen dann auch nicht mehr in Frage. Und viele andere Länder, auch die Türkei zum Beispiel, wäre völlig ausgeschlossen. Und ehrlich gesagt, immer nur nach Norwegen fahren, das möchte ich dann auch nicht. Ich wollte das erste Mal in den Iran fahren, 1964. Und ich war schon auf dem Wege. Mein Ziel war Indien. Ich hatte eine lange Reise geplant und wollte vom Libanon aus über den Landweg nach Indien, sprich über Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien. Und als ich in Beirut war, brach Krieg aus zwischen Pakistan und Indien. Und damit war der Landweg verschlossen. Ich musste also, bin damit so einem Pilgerschiff von Basra, vom Golf aus, nach Indien gefahren. Ja, dann habe ich viele Jahre...
Günther, das war aber noch eine ganz andere Zeit und die Reisen damals waren auch noch ganz andere. Ich war selbst zu dieser Zeit im Iran, 66, und das war noch unter der Herrschaft des Schah. Und wir haben wirklich verrückteste Sachen erlebt. Nur dort, damals konnte man anders reisen und die Bedrohung, die terroristische Bedrohung war überhaupt nicht zu spüren. Und man fühlte sich als Reisender immer noch als Abenteurer und frei und war auch nicht so politisch belastet, wie das heute. Die Reisen waren nicht so politisch belastet, wie das heute der Fall ist. Siehst du diesen Unterschied, siehst du auch, oder?
Den sehe ich in jedem Falle. Ich weiß allerdings auch, dass ich damals politisch wirklich völlig ahnungslos war. Ich bin also in vieler Hinsicht ein Spätzünder und das betrifft meine politische Bildung, meine persönliche politische Bildung ganz besonders. Also das Bewusstsein habe ich damals nicht gehabt. Da wäre ich völlig naiv. Ein Grund war ein väterlicher, weil deutlich älterer Freund, der hatte einige Jahre beim Schah als Konditor gearbeitet und hat mir natürlich von einem blühenden Leben erzählt. Und ich habe gedacht, das muss ich mir jetzt auch mal ansehen. Das wäre nicht der Hauptgrund für mich gewesen, sondern ich habe als Kind, als Jugendlicher offenbar Bilder gesehen, Geschichten gehört über den Iran. Insgesamt hatte ich Also wunderbare Vorstellungen vom Vorderen Orient, die zum großen Teil dann auch, habe ich zum großen Teil auch so gesehen. Also ich habe mich in Syrien und im Irak und im Libanon sehr wohl gefühlt, war von der Gastfreundlichkeit der Leute, von der Freundlichkeit der Leute sehr beeindruckt. Und gut, ein kleiner Sprung. Dann viele Jahre später habe ich gedacht, so jetzt, der Schah ist weg. Da hatten wir das erlebt mit dem Schah in Berlin, der Tod von Benno Ohnesorg. Das war also auch klar, jetzt kann man da sowieso nicht hinreisen. Viele Jahre später, Khomeini war da, allen war klar, jetzt wird es ganz wunderbar. Das hat sich sehr schnell dann verändert. Also ging es aus meiner Sicht wieder nicht, dorthin zu fahren. So, und jetzt bin ich ein alter Mann und ich habe dieses Angebot bekommen. Das sind 5 Leute, die kennen sich seit Studentenjahren. Einer davon ist mit einer Iranerin verheiratet, hat Iranistik studiert. Der andere hat ein iranisches Adoptivkind, also die alle haben einen Bezug zum Iran. Und sie haben den Hartmut Niemann, der ist Dolmetscher und macht manchmal auch so kleine Reisen, gebeten, ob er mit uns nochmal eine Iran-Tour macht. Und dann haben sie gesagt, okay, einen können wir noch mitnehmen. Und das war ich da. So bin ich zu dieser Gruppe gekommen.
Also wenn man an Reisen in den Iran normalerweise denkt, dann sind das touristische Reisen, möglichst noch mit dem Reisebus, wo man da rumgefahren wird und vorgeschriebene Routen und Hotels hat. Bei dir war das ja, wie du angedeutet hast jetzt, das wirst du ja vielleicht gleich noch erzählen können, doch eine ganz andere Sache. Und gerade sagst du ja, ne, du bist mit Leuten gefahren. Wie war das mit eurem Reiseleiter? Der war doch Iraner sogar, oder?
Und es ist Unterschied, wenn man als Mann ins Iran fährt oder als eine Frau. Wenn Frau gewesen, wäre ich skeptisch gewesen darüber, weil diese Zwangsbekleidung, das lehne ich prinzipiell ab.
Ja.
Und deswegen aus diesen Prinzipien, meine Töchter auch waren nicht dorthin so lange sich so bekleiden sollen. Aber viele aus dem hier oder was anderes sagen, dass Tradition ist und Respekt an Traditionen im Iran. Schleier ist keine Tradition im Iran. Aber abgesehen davon, ihr seid Männergruppe gewesen, ja, oder?
Reine Männergruppe.
Ja,
und dann mit diesem einheimischen, also sehr ja, praktisch einheimischen Führer.
Nein, also Hartmut ist ein Deutscher, der hat Iranistik, kommt aus Göttingen, hat Iranistik studiert, ist mit einer Iranerin verheiratet. Allerdings, insofern das Recht hatten wir bei der ersten Reise, einen guten Freund von ihm, der war Iraner, lebt in Isfahan und mit dem hat er eine Zeit lang gemeinsam in Deutschland gewohnt. Und der ist damals mitgefahren, sozusagen als zweiter Reiseführer, der mir später dann geholfen hat. Ich erinnere mich daran, wir haben hier in der Sendung, habt ihr mich zum Schluss gefragt, was war eigentlich so das Schönste? Und das schönste Erlebnis, das ist auch geblieben, war der Gesang der Männer unter den Brücken in Isfahan, die sich dort regelmäßig treffen. So. Und da ist später, hast du mir erzählt, hat irgendeine Iranerin oder Iraner haben gesagt, dieser Liesmann, der hat überhaupt keine Ahnung, der ist blauäugig, ist auf die Propaganda der Mullahs reingefallen, die machen dort Werbung für den Islam. Und dann habe ich diesen iranischen Reiseleiter, also es war unser Kumpel, dem habe ich dann eine Mail geschickt und dann hat er wütend zurückgeschrieben. Einen solchen Blödsinn hätte er überhaupt noch nicht gehört. Sein Großvater hätte dort schon gesungen, sein Vater hat gesungen. Es wird gesungen von der Liebe zu den Frauen, Liebe zum Wein und so solche Geschichten.
Ich kann total bestätigen.
Also, ja,
das hat diesen Gesang hat nichts zu tun mit so die Gesang, das für so beten gemacht wird oder diese tägliche, genau, was das offiziell gemacht wird, sondern Bevölkerung selbst auch singt sehr schön und hat nicht auch mit Islam und Religion zu tun.
Wunderbar. Also
ja, unser, aber Günther, meine Frage nochmal, du hast ja im Grunde die tollsten Sachen vom Iran schon gesehen, ne? Als bei deiner ersten Reise. Wieso bist du jetzt nochmal und auf eine ganz andere Weise hingefahren? Das interessiert mich nochmal. Wie kommst du auf die Idee, jetzt nochmal was ganz anderes zu machen da?
Gut, also ich habe damals schon deutlich gemacht, und das ist auch geblieben, dass ich ziemlich begeistert war von den Menschen in dem Land. Also nicht von dem, was die Regierung da macht, dass das nicht zu Begeisterungsstürmen aufruft, ist mir klar. Und ich weiß auch, in diesem Unterschied habe ich diesmal bestätigt bekommen, Die Menschen in Iran waren zu uns eben mehr als freundlich, sie waren herzlich. Das ist für mich ein großer Unterschied. Dieses Herzliche, dieses Zugewandte. Ich muss allerdings sagen, in Iran, Iraner in Deutschland, das fände ich schön, wenn wir abschließend mal darüber reden könnten, was macht das eigentlich, das Exil mit Iranern in Deutschland? Weil ich glaube, dass das Menschen verändert. Und deswegen finde ich das eine Katastrophe, wenn jetzt Leute fordern, dass Leute, die nach Deutschland kommen, sich anpassen sollen. Das führt dazu, dass sie genau diese wunderbaren Eigenschaften nach und nach ablegen. Und sie werden genauso so kalt und kurz und unfreundlich. Natürlich sind nicht alle Deutschen unfreundlich und kalt. Aber ich meine, das ist ja für viele das typisch Deutsche. Und da würde ich dann sagen, so weit soll die Anpassung bitte nicht gehen. Also, wir haben, als wir hörten, wir können noch einmal diese Reise machen oder wir wollen. Wir haben gedacht, doch, das machen wir nochmal. Nur bitte jetzt nicht die gleiche Route. Das war damals Schwerpunkt Kultur, Bauten. Das war ja damals die Tour Teheran, Isfahan, Shiraz und Yazd dazwischen. Und diesmal haben wir gedacht, Hartmut, suche uns eine andere Route. Er hat zum Teil auch einige der Strecken das erste Mal vorher jetzt erst bereist. In seinem Reiseführer stehen die zum Beispiel noch gar nicht drin. Er hat einen wunderbaren Reiseführer geschrieben. Und dann, ich sage mal ganz kurz, die Strecke war diesmal Mashhad, Ferdows, Tabas, Birjand, Bam und Kerman. Und ab Kerman sind wir dann über Teheran wieder zurück. Das heißt, ganz weit im Osten, du hast richtig gesagt, nordöstlich der Beginn, nordöstlich von Teheran der Start und dann ziemlich dicht an der afghanischen Grenze. Wir waren irgendwann knapp 40 Kilometer vor der afghanischen Grenze und dann direkt südlich runter bis nach Kerman. Dann insgesamt, glaube ich, fast 2000 Kilometer.
Dann hast du richtig die Wüste erlebt im Iran.
Eines der Highlights, unbedingt. Die Wüste, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wie sie heißt, gibt zwei große Wüsten und diese Wüste heißt Lut.
Kavire Lut.
Genau, wunderbar. So, wir haben aber angefangen in Mashhad. Ich muss noch mal sagen, ich habe mich nach der letzten Reise und vor dieser ganz viel und zwar mit iranischer Literatur beschäftigt. Es gibt wunderbare Übersetzungen. Unter anderem gibt es ganz neu, hat uns Hartmut dann geschrieben, Charlotte Wiedemann, der neue Iran. Und die macht in ihrem Buch so deutlich diesen Spagat zwischen öffentlichem und privatem Leben. Und das ist mir in vielen so kleinen Beobachtungen oder Erzählungen dann deutlich geworden, die übrigens auch kürzlich in der ARD Trump, in Saudi-Arabien war und da loswetterte über Iran und die nochmal deutlich gemacht hätte, dass man dringend unterscheiden muss, wenn Iran Israel ablehnt, dass das nichts Antisemitisches ist. Und sie hat dieses Beispiel gebracht, bis heute leben in Isfahan 1600 Juden und die leben freundlich mit den Leuten zusammen. Diese Toleranz, die es gibt, haben wir erlebt, ziemlich im Süden. Ich glaube, es war schon südlich von Birjand, kleiner Ort, waren wir, also in Iran, schiitischer Islam, und wir waren in einer sunnitischen Moschee, sind dort freundlich begrüßt worden. Es sind einfach Leute, die hatten so eine Außenterrasse, sind dazugekommen, einfach weil sie wissen wollten, sich bedanken wollten, ihr besucht unser Land, warum besucht ihr unser Land, haben sich gefreut und wir haben zusammen Wassermelonen gegessen, haben uns nett unterhalten. Also diese Offenheit, das war wieder etwas, was mich diesmal wirklich fasziniert hat und von Anfang an wieder diese Herzlichkeit, was sich so minimal verändert hat, das war ein kurzer Zeitraum, dass noch mehr Iranerinnen und Iraner mit Fotoapparaten, also mit Handys, Smartphones rumlaufen. Aber diesmal, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so viel fotografiert worden wie auf dieser Reise, es ging uns allen so. Uns haben wildfremde Leute angesprochen, gefragt, ob sie uns fotografieren dürfen und aber auch, wir haben es erlebt, selbst in so kleinen Fastfood-Restaurants. Nach dem Essen kam der Koch mit Sohn und Vater und hat darum gebeten, ob wir nicht ein Foto mit ihm zusammen machen können. Das ist immer wieder passiert. Dann haben wir in Birjand das erlebt. Also die Reise wird ja Monate vorher, muss man alles anmelden. Jeden Schritt, den man irgendwo hinmacht, wollen die Behörden vorher wissen, damit die genau kontrollieren können. Ich weiß nicht, ob sie in jedem einen Spion vermuten oder was immer. Das heißt, die Leute vor Ort wissen lange vorher schon, dann und dann kommt hier eine Gruppe an. Und in Birjand waren wir in einem ganz guten Hotel Und Hartmut ist ins Hotel gegangen, ist sofort wieder rausgekommen, hat gesagt, macht euch mal ein bisschen zurecht. Da sitzt eine ganze Delegation, die uns jetzt empfängt. Das war der Direktor für Tourismus und Weltkulturerbe für Südkorasan, heißt der.
Südkorasan.
Der war mit seinem Gefolge, das war, also die Delegation war größer als wir, wir waren 6 Leute, da waren 8. Die standen dann Spalier, als wir ins Hotel kamen. Jeder kriegte eine Tüte mit Informationen, eine rote Rose. Dann war Kaffee und Kuchen, war eine Tafel.
Warum rote Rose?
Zur Begrüßung. Wurde uns von Frauen wurden uns Blumen überreicht als Geschenk.
Rose.
Rose, ja. Und dann gab es Kaffee und Kuchen da drin. Also die haben dich so gefreut, weil es, das hätte ich vorher sagen sollen, offenbar in dem Teil, also im Osten, ganz, ganz wenig Tourismus gibt. Wir haben auch so gut wie keine Touristen getroffen. Wir waren in mehreren Einrichtungen die ersten, die dort überhaupt übernachtet haben. Und hier in diesem Hotel, das war nun, also wir waren völlig perplex. Ich kann kein Wort Farsi. Das heißt, nur Hartmut hat sich mit diesem Chef da, dem Direktor, unterhalten. Und ich saß aber auch zwischen Iranern. Da habe ich versucht, Englisch mit denen zu sagen, das konnten sie aber nicht. Und ich habe nach einer Zeit das nicht mehr so ganz ernst nehmen wollen. Und das war ja auch für uns da nicht so spannend. Und dann wurden uns wieder Getränke geliefert. Und dann habe ich zu meinem Nachbarn gedacht, endlich kommt Johnny Walker. Und das war so, da ist mir das, was die Charlotte geschrieben hat, dieses... Na, er muss ja sofort reagieren, das ist ja verboten. Und dann hat er so aus Versehen mir so auf den Oberschenkel so. Oh. Und gleichzeitig hat er aber lachen müssen, hat sich den Mund zugehalten. Und die ganzen Männer, die das mitbekommen haben, also es war beides. Ne? Darf er gar nicht sagen, Alkohol ist so verboten. Sie wissen, dass jeder Alkohol hat. Und also das hat man da in so einer Situation gemerkt. Dann haben sie auch genau geguckt, als ich dann Wasser getrunken habe. Ich habe so getan, als wenn ich hoffe, es ist Alkohol. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist kein Johnny Walker, es ist guter Gin, aber kein... Also das ging. Das hätte ein Iraner wahrscheinlich nicht machen können, in anderen Zusammenhängen. Aber das konnte man da machen.
Doch, das machen auch.
Ja.
Das wirklich, Zwischenzeit, Iraner haben 2 Gesichter auch, im Iran auch.
Mhm.
Dass sogar die auch religiös sind, im Geheim trinken,
ja,
machen alles. Aber du hast große Sprung gemacht.
Ja.
Von Meshed,
genau,
nach Birjand.
Ja.
Was hast du, wie hast du Meshed erlebt?
Also was ich auch jetzt noch vor Augen habe, wo ich auch hin und her gerissen bin, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bei der ersten Reihe, also auch in der Form schon gesehen habe, dass in dem ganzen Ort verteilt riesige sogenannte Märtyrerbilder. Also Leute, die im Krieg für Iran gefallen sind, also ganze Häuserwände waren bemalt mit Porträts. Dann auch unterwegs überall, entweder so auf Postern, die man aber sehr gesichert hat, die dort also Jahre stehen können, entweder auf Metallplatten befestigt. Und wir haben uns manchmal überlegt, wie das für die Eltern ist, wenn die durch diesen Ort fahren und jeden Tag wieder Fotos von ihren relativ jungen Kindern, die im Krieg gefallen sind. Dann haben wir hier leider, wir waren natürlich bei diesem großen Grab des Imam Reza, das ist, nimmt er den halben Ort ein, da ist ja immer wieder dazu gebaut worden. Da durften wir rein, durften aber keine Kameras mitnehmen. Man durfte aber mit dem Smartphone fotografieren. Also es ging nicht darum, dass man nicht fotografieren darf, sondern sie sagten, bei Kameras weiß man nicht, was da, ob da irgendwas Explosives drin ist, auch Laptops oder so mussten abgegeben werden. So, aber dass es nicht um die Fotos ging, merkte man, ich habe sowas gar nicht, ein Smartphone, alle anderen hatten das, haben ihre Fotos gemacht. Dann wurde auch gesagt, ihr dürft da nicht allein rumlaufen, ihr kriegt da einen offiziellen Führer. Und das fand ich, war auch wieder dies hin und her. Der machte erst so einen ganz strengen Eindruck, er hatte nun das Sagen, hat aber nach 3 Minuten wirklich gelacht und hat gesagt, Entschuldigung, euer Reiseleiter weiß mehr über diese Moschee und über dieses Land als ich. Ich lasse euch jetzt allein. Es ist in Ordnung. Und dann zog er weg. Der kam dann nach einer halben Stunde mal vorbei, fragte, alles klar oder so. Und das war auch so. Und dann hat er uns allein gelassen. Und wir sind da rumgezogen, haben uns das angesehen. Also es gibt ja dann da diesen berühmten Dichter, Ferdowsi, genau. Und das ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen, dass die Iraner ja bis heute diese Dichter wirklich verehren. Also wir haben damals in Shiraz weiß nicht, welcher Dichter da beerdigt war.
Sa'di
genau,
das und so. Hafiz.
Und da lief jemand im Kreis rum und hat laut vorgelesen, Gedichte oder sogar auswendig gesagt. Auch hier waren junge Leute, die offenbar Texte oder Gedichte kannten, die an diesem Grab waren. Es war frequentiert, waren Besucher da, waren nicht nur wir Touristen da. Das denke ich, ich glaube nicht, dass es in Deutschland so ist, dass vor irgendeinem Grab von Goethe oder so die Leute da stehen.
Oder Goethe und, hier ja.
Nein, das nicht mehr. Dazu fällt mir ein, das muss ich dir mal an der Gelegenheit mal anbringen. Wenn wir immer fordern, dass die Leute, die zu uns kommen, sich einer deutschen Leitkultur zu orientieren haben. Du hast ja schon gesprochen von der anderen Kommunikationskultur, von der viel größeren Freundlichkeit und Offenheit der Menschen. Und hier wird auch noch was anderes deutlich, was im Iran auch ich schon damals beobachtet habe. Aber ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Die Menschen sind viel mehr kulturaffin. Ich würde sagen, Literatur, Kunst, Musik, alles das lebt einfach mehr. Als bei uns.
Ganz genau.
Das muss man wirklich mal sagen. Also wir mit unserer deutschen Leitkultur, wir sollten mal ganz klein werden, wenn wir solche Dinge sehen und nicht immer meinen, wir wären der Nabel der Welt.
Und ich muss hier sagen, dass Ferdowsi ist nicht bei der Regierung beliebt.
Ah.
Weil Ferdowsi ist jemanden gewesen, Gedichte aus rein persischen Wörtern so gedichtet hat. Und dann mehr Anti-Araber gewesen, weil diese Herrschaft von Araber und Islam im Iran hat ihn genervt.
Aha.
Und gedichtet ohne Arabisch zu verwenden, arabische Wörter. Deswegen ist auch manchmal dort gewesen, dass diese Statue von Ferdowsi wegnehmen wollten.
Also.
Und dann ist auch so gewesen, dass in Meshad ein Maler hat viele Gedichte und viele Geschichten, die in Ferdowsi Gedichte sind, gemalt hat dort. Und in einmal am Nacht- und Nebel-Aktion, das haben alles weiß gemacht. Alles vernichten.
Ja, weil ja angeblich...
Das ist Konflikt auch zwischen Bevölkerung und Regierung mit Gedichten von Ferdowsi.
Mhm. Auch weil angeblich ja der Iran Bilder verbietet. Das ist...
Aber nicht, wenn, ich habe letztes Mal auch gesagt, wenn Bilder nutzt für Islam, dann Bilder sind frei. Aber wenn Bilder und besonders diese Denkmäler etwas gegen Islam haben oder neutral sind, dann dürfen nicht. Aber wenn benutzt wird für Islam, ausgenutzt wird, dann sind alles frei.
Ja, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Du hast vorhin bei den drei großen Dichtern, die da bekannt waren, auch Hafiz erwähnt. Was viele nicht wissen, ist, dass Hafiz schon Goethes Verehrung gefunden hat und dass Goethe selber viele Gedichte diesem Hafiz auch dem Hafiz gewidmet hat, in seiner Art versucht hat zu dichten und einen ganzen Zyklus dazu geschrieben hat. Also auch da hat einer unserer großen Dichter einen aus dem Orient gefunden, dem er sozusagen auf Augenhöhe begegnet ist. Das ist vielleicht doch mal ganz interessant.
Unsere erste Reise hat damals begonnen im Flughafen Hannover-Langhagen, hat einer der Mediziner ein Hafiz-Gedicht aufgesagt, bevor wir in die Maschine gestiegen sind. Das war ihm ein Anliegen. Er hatte das schön aufgeschrieben und so. Übrigens ist mir eben auch eingefallen, als du das sagtest, dass wir das erste Mal in Teheran ja auch mit Studentinnen in Gespräche gekommen sind. Und ich kann mich erinnern, dass eine Studentin irgendwie fragte, welche Länder ich schon besucht hätte. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass ich fast den ganzen arabischen Raum. Und dann hat sie irgendwann doch, das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe, dann sagte sie, die Araber mögen wir hier aber nicht besonders. Der Witz war der, dass wir dann später relativ viele arabische Frauen in Iran gesehen haben. Und wir haben dann Hartmut gefragt, wie das kommt. Und er sagte, es kommen sehr viele Frauen hierher, die sich operieren lassen. Weil die medizinische Versorgung, der medizinische Standard in Iran scheint sehr hoch zu sein. Und die kommen dahin unter anderem Frauen, die zu fanden, dass sie zu dickleibig sind, die sich dann operieren lassen. Ich höre den Unterschied minimal, weil ich so ein ganz bisschen Arabisch verstanden habe. Ja, wir haben das manchmal in den besseren Hotels gesehen, wenn am morgens, haben wir uns auch gewundert, so eine große Frauenrunde zusammensaßen. Da dachte er, das kann sein, dass die alle hier sind, weil sie hier entweder diese Art der Operation oder aber auch andere Operationen.
Aber manchmal im Iran übertreiben auch gegenüber Arabern. Ja. Die denken, weil diese Regierung ein faschistische Regierung ist und unmenschlich, dann sagen, dass Islam und Araber so sind, aber haben nicht recht.
Ja.
Weil ein Teil der Bevölkerung im Iran auch haben arabische Nationalität auch. Iran ist Vielvölkerland.
Genau.
Und Süden sind arabischsprachige und Nationalitätsmenschen, aber sind Iraner auch.
Genau, das weiß ich.
Und deswegen, das gefällt vielen Iraner auch nicht, dieser Nationalismus, das sagen alles so von Araber sind, aber diese Regierung ist genau iranische Regierung, aber trotzdem sind so gegen Menschen im Iran und so. Das ist nicht, dass Araber sind, dass diese im Iran machen, sondern sind Iraner selbst. Aber Iraner, die regieren. Nicht einfache Bevölkerung. Einfache Bevölkerung ist genauso wie allen anderen Bevölkerung.
Ja, dann waren wir in Ferdows. Unter anderem haben wir dort ein Safranzentrum. Und das war auch wieder typisch für diese Reise. Das Zentrum war geschlossen. Dann hat Hartmut ein Telefongespräch geführt. Die Leute sind gekommen, 4 Angestellte haben das geöffnet, haben uns einen Vortrag gehalten, wie Safran angebaut wird, wie man gefälschten von gutem Safran unterscheiden kann, was man damit machen kann. Natürlich haben wir dann Safran gekauft, aber das haben wir mehrfach erlebt, dass für uns Museen aufgemacht. Da ist der Museumsdirektor gekommen, hat das Museum geöffnet, hat uns durchs Museum geführt. Als wir rauskamen, standen 2 Musiker und haben uns noch ein Ständchen gebracht, weil sich dann rumgesprochen hat. Hier ist eine Gruppe deutscher Touristen und immer wieder haben uns Leute gefragt. So, und was dann wirklich neu für mich war...
Welches Museum hast du gesehen auch in Meshed?
Das war, also ich weiß, dass sie ganz viel Keramikgeschichten ausgestellt haben und dann aber auch so... bei uns würden wir sagen, ein anthropologisches Museum, glaube ich, sowas. Ja. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob das jetzt so erstklassig war oder nicht. Mich hat am meisten beeindruckt, dass wirklich unseretwegen dieser Mensch herkommt und da eine Führung macht und uns sehr freundlich dann verabschiedet. Dann waren wir in einem kleinen Dorf, Esfahan. Und dort gab es, und das war neu für mich, so etwas Ähnliches wie eine Genossenschaft. Da haben Leute, der Ort ist 1978 vom Erdbeben zerstört worden, komplett. Und dann haben die Leute, die haben gewartet. Dann hat die Regierung, ist untätig, dann haben sie sich selber aus Beton und Stein, 200 Meter, also wir haben das gesehen, ein neues Dorf gebaut, haben irgendwann gemerkt, Beton und Stein ist auch nicht ideal. Im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß, vor allem die Hitze im Sommer. Aber diese Lehmbauten isolieren besser. Und jetzt gibt es, und zwar sind das jüngere Leute, die haben angefangen und bauen traditionell mit Lehm wieder, haben sich aber beraten lassen, Fachhochschule Kassel, wie kann man Lehmbauten so mit Stahlstreben verstärken, dass die nicht beim nächsten Erdbeben gleich wieder zusammenfallen. Und da haben wir zugucken können, wie die im Rohbau zum Teil noch waren, so Diagonalverstrebung. Dann gab es so Matten, von denen ich wusste, das benutzen bei uns die Leute, wenn sie Fassaden machen und nicht den ganzen Putz abhauen wollen. Die wurden da eingearbeitet. Da habe ich darauf hingewiesen und sagten sie, ja, die kommen aus Deutschland. Diese Matten werden und die sind ideal für unsere Lehmgeschichte. Die bauen wir ein und das alles stabilisiert, sorgt aber dafür, dass die Dinger sich bewegen können, minimal. Während wir dort uns das erklären lassen haben, stand nebenan ein Bauer auf dem Feld, hörte das und dann kam der und hat uns erzählt, dass er einer von den wenigen ist, die dieses Erdbeben überlebt haben, weil er sich an einer Palme festgehalten hat. Und dann ist um ihn rum dieses Dorf zusammengekracht. Er hat ist dann zurück zu den Trümmern, hat seine Geschwister noch, hat die Gesichter gesehen, hat sie ausgegraben und die sind dann aber gestorben, die haben das nicht überlebt. Also sie haben da noch in dem Moment gelebt. Also und da ist mir auch nochmal klar geworden, was das heißt, dass so ein Dorf in Minuten offenbar völlig zerstört worden ist und die Leute sind einfach umgekommen. Das ist so ähnlich, jetzt in China hat es so einen Erdrutsch gegeben, dass ein Dorf einfach verschwindet unter der Masse. Die sind gar nicht unbedingt erschlagen worden, sondern es ist einfach die Masse und sie sind erstickt. So, und diese Genossenschaften, das finde ich jetzt so spannend, die haben gedacht so, wir bauen diese Häuser auf. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben versucht, ich nenne das jetzt mal wie eine kleine Karawanserei, und wir haben dort gewohnt. 6 Zimmer, ein Bad, ein Klo, mehr nicht. Und da haben wir gewohnt. Und wir waren die Ersten, die das jetzt wirklich, wir haben da 3 Tage gewohnt und das fanden die großartig. Und da habe ich gedacht, so wird das früher vielleicht in ganz vielen Orten gewesen sein. Die haben gedacht, ihr braucht eure Zimmer hier nicht abschließen. Hier wird nicht geklaut. Wir sind abends essen gegangen, also das Haus insgesamt, da ist ein Tor abgeschossen worden, aber da hätte jeder über eine Mauer krabbeln können. Das war also ziemlich schlicht. Wir haben da auf dem Fußboden haben so Matratzen gehabt und ich habe dann, als ich das Fenster aufmachte, direkt in so ein Ziegenabteil geguckt. So, und das haben wir aber mehrfach gesagt, dass die haben gesagt, das ist nicht wirklich eine Genossenschaft, aber die haben gesagt, nur Leute aus dem Dorf dürfen sich daran beteiligen. Die haben also jetzt, die ersten 4 Häuser waren im Aufbau, als erstes dieses Ding, in dem wir gewohnt haben. Und dann hat die Regierung gesagt, wir wollen euch unterstützen, wir wollen da mitmachen. Dann haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Weil ihnen klar war, in dem Moment fangen die an und stellen Bedingungen oder machen irgendwelche Regeln. Und sie haben gesagt, nein, wir wollen keinen von außen haben. Was sie später, das haben wir in einem anderen Dorf nochmal ähnlich erlebt haben, dass sie Investoren aus anderen Städten, dass sie denen gesagt haben, okay, wir brauchen einfach das Geld und die hatten das nicht. Und dann sind aber die Bedingungen vorher genau ausgehandelt worden, dass die sagten, okay, dann bauen wir sowas Ähnliches wie da, wie so eine Karawanserei und dann, das weiß ich nicht, wie die Verträge ausgesehen haben, aber sie wollten keine staatliche Einmischung. In beiden Fällen war das so.
Ja, nachdem ganze diese Korruptionen klar geworden ist, das bedeutet, die vertrauen überhaupt nicht, dass die sich reinmischen und auch etwas machen, das nicht in Gunsten von Bevölkerung ist.
Dort. Genau. Ja, welcher Regierung kann man denn überhaupt vertrauen? Das Misstrauen dort ist ja völlig gerechtfertigt, aber bei uns ist es ebenso, wenn wir jetzt an G20 denken, haben wir das gleiche Misstrauen gegenüber den Regierungschefs, die uns, die angeblich den Kapitalismus menschlicher machen wollen. Davon kann man nur träumen, nicht? Denn das ist ja, diese Reserve, dieser Widerstand ist ja auch der Wurzel dieser basisdemokratischen Modelle, wie zum Beispiel Rojava, die eben tatsächlich, genau wie du das hier schilderst, aus dem gleichen Geist, von der Basis her und nur mit ihren eigenen Leuten und selbstbestimmt Dinge aufbauen und organisieren. Mhm. Ich glaube, das ist das Modell der Zukunft eigentlich.
Haben Namen genannt, das wie heißen? Diese Modell von Zusammenarbeit
und das weiß ich nicht. Die haben keinen Namen gegeben, sondern das ist da verabredet worden und dann haben die angefangen und es war sehr beeindruckend, weil sie wirklich sagten, es arbeiten auch von uns die meisten selbst mit. Also die haben sich nicht jetzt Facharbeiter rangeholt, die das machen, sondern die haben selbst gemacht und die sagten, das dauert eben. Aber eben gerade, weil sie sich auch beraten lassen haben, also nicht nur aus Kassel, sondern auch in Iran gibt es natürlich Fachleute, Ingenieure. Aber wir hatten den Eindruck, dass da passiert eine ganze Menge. Und deswegen fand ich das gut, dass Hartmut das gehört hatte und gedacht, genau da gehen wir hin und genau da wohnen wir und da waren wir angemeldet. Und das war für die ja mal so eine erste Bestätigung.
Ja, dieses Misstrauen gegenüber der staatlichen Obrigkeit, die im Iran ja wirklich nun besonders diktatorisch, besonders ausgeprägt ist, die aber auch zum Beispiel in Frankreich zu dem Ausgang der Wahlen geführt hat, zu Macrons Sieg, auf den die Leute ganz viele Hoffnung setzen, weil er eben kein etablierter Politiker ist. Und auch Macron hat ja zum Beispiel eine neue Idee in die Politik, Wirtschaftspolitik gebracht, indem er gesagt hat, kein Betrieb geht an die Börse, ehe nicht die Anteile an diesem Betrieb erstmal den Mitarbeitern angeboten werden. Und diese Idee ist die ähnliche, nicht? Also das ist das Problem. Wir haben auch in den westlichen Ländern, wir haben überall dieses Misstrauen gegenüber etablierten Institutionen und Regierungen und Politikern. Dadurch ist auch Trump gewählt worden, aus diesem Misstrauen heraus, klar, nicht? Und das ist das Problem, dass irgendwo hier etwas passiert ist, was die Demokratie zerstören kann, weil das Vertrauen in die gewählten Vertreter fehlt, die zu professionell geworden sind und eine Clique bilden, die nicht mehr wirklich demokratisch kontrollierbar ist.
Ja, dann haben wir sowas Ähnliches erlebt mit einem, auch in dieser dörflichen Gegend, ein Restaurant mit einer ganz alten Tradition ist auch zusammengekracht und der hat aber von Anfang an gedacht, nein, wir wollen das wieder so aufbauen, wie das früher war. Auch wieder Lehm, ebenfalls mit moderneren Geschichten, also um das zu stabilisieren, der auch stolz darauf war, dass sie eine bestimmte Tradition dort hatten und der mit diesen Leuten zusammengearbeitet hat. Also da gibt es schon auch Zusammenschlüsse, in welcher Form, wie das weiß ich nicht, aber die arbeiteten zusammen. Und das war auch kein Zufall, dass wir dann dort gegessen haben und der hat uns eine lange Geschichte seines Restaurants erzählt.
Wie war Frauenerscheinung und Präsenz in Meschede und dann hier auch,
dass wunderbar.
Du vergleichen kannst?
Ich will nochmal einen Sprung machen. Wir waren ja dann in Beerjand und davor sind wir von diesem Dorf aus etwa eine Stunde durch einen kleinen Fluss gelaufen. Das war eine wunderschöne, so ein Canyon. Und in diesem, da musste man sich stabile Schuhe anziehen. Wir haben alle Sandalen gehabt. Und in diesem Fluss gab es, was ich ganz exotisch fand, Putzerfische. Also ich bin Taucher, ich kenne die sonst aus dem Roten Meer. Und das war wirklich so, wenn man dort stehen blieb, kamen diese Fische an, setzten sich auf die Füße und knabberten zwischen Nagel und so. Also das fanden einige ganz exotisch. Und jetzt zu deiner Frage zu den Frauen. Wir waren dann, als wir in Bam waren, also ganz im Süden, dort gab es so ein Kunsthandwerk-Bazar, der ebenfalls geschlossen hatte, der unseretwegen aufgemacht wurde, mit ganz viel Frauen. Die Frauen haben uns gezeigt, was sie dort machen. Stoffbearbeitung, kleine Holzbearbeitung. Gab auch Lederbearbeitung. Dabei tauchte das Fernsehen auf, hat uns gefilmt, wir haben Hartmut interviewt, halbe Stunde lang ist der befragt worden, was wir da machen und waren sehr interessiert. Und dort haben uns anschließend dann die Frauen und dann waren auch Studentinnen da gefragt, ob sie uns fotografieren können. Und wir haben durchgängig übrigens uns an diesen Kopftüchern nicht stören können, weil die Frauen so raffiniert damit umgehen. Also in den großen Städten bedeckt der Kopf ein Fünftel. Dann haben sie zum Teil einfach schöne Kopftücher. Also die, natürlich, es hat auch die Frauen gegeben mit schwarzen Kopftüchern, die durchgängig schwarz gekleidet waren. Also gerade in so örtlichen, dörflichen Gegenden. Aber wir haben auch bildschöne Frauen mit diesen tollen Tüchern und zum Totlachen fanden wir immer, aber nicht auf dieser Reise haben wir die nicht erlebt, bei der ersten Reise, wenn wir morgens in den Hotels die europäischen oder amerikanischen Touristinnen gesehen haben, die mit diesen Tüchern nicht umgehen konnten, die sich bald erwürgt haben, weil sie die geknotet haben oder die ihnen laufend verrutscht sind, das war dann eher eine komische Geschichte. Die Frauen haben uns immer wieder angesprochen. Wir haben ganz viele Gespräche mit ihnen. Natürlich haben wir nicht über Politik geredet. Also so direkt vor den Wahlen hätte das für uns, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Aber sie haben gefragt, was wir da machen und haben uns erzählt. Wir haben die beobachten können beim Zeichnen. Da war irgendein Kunstkurs, die Zeichner hatten. Die saßen in irgendeinem öffentlichen Park. Wir fanden die sehr, sehr, sehr locker und ob die Frauen und wie sie da unterdrückt werden, kann man natürlich nicht nur
das
daran ablesen.
Das ist Kampfbild von Frauen im Iran, wie mit Schleier umgehen und so. Das ist, wenn du siehst, dass ein Fünftel nur bedeckt ist und alles anders, das bedeutet Kampf für Frauen. Regierung wünscht, dass total Schleier ist. Das ist Konflikt.
Ja. Eine Frage noch, du sagtest, du hättest in dem Bazar sehr viele Frauen gesehen, die da was machten, die da aktiv waren, auch handwerklich oder?
Ja, die ja Kunsthandwerk gemacht haben, aber zum Teil wirklich mit einer, ich habe erst gedacht, es war auch eine Laubsäge, die so ganz, und die so Holz, so, ich weiß nicht, Legearbeiten machten. Ja. Also sehr anspruchsvolle Geschichten. Ich habe erst gedacht, naja, Laubsäge haben wir früher auch mal gehabt, aber das sah zwar genauso aus, aber das, was sie damit gemacht haben, hat sich dann sehr von dem unterschieden,
und
was wir als Kinder gemacht
die
haben.
Wie war Bekleidung, die nicht gestört hatte bei der Arbeit?
Naja, die haben zum Teil, die Arme waren bedeckt, aber die sind ja nicht eingemummt, die Frauen. Konnten da also mit, auch diese, ich überlege gerade, also wo man nochmal gemerkt hat, dass die Frau durchaus eine andere Rolle spielt, fällt mir aber jetzt in dieser Minute erst ein, dieses kleine Fernsehteam, das waren zwei Leute, das war ein Kameramann und das war eine Interviewerin. Und der Kameramann hat der Interviewerin gesagt, wo es lang geht, das war deutlich, der hat den Ton angegeben. Der hatte die, ne, Kamera und so, und dann hat er irgendwas erzählt und dann hat die Fragen gestellt. Das ist bei uns, glaube ich, umgekehrt. Bei uns ist das die Chefin dann und die sagt dem Kameramann, wie er, ich weiß das, ich habe mal eine Freundin beim Funk gehabt, da war das genau umgekehrt.
Naja, aber auf jeden Fall hast du ja auch von der letzten Reise schon, schon erzählt, dass iranische Frauen sehr erstaunlich selbstbewusst sind,
ja,
und bildungsinteressiert. An den Universitäten, ja, sind sehr viele Frauen.
Deutlich mehr als Männer mittlerweile.
Ja, ja.
62%.
Und du sagtest auch hier, hast du gerade gesagt, auch Studentinnen waren hier wieder vertreten, ja, obwohl das wirklich eine abgelegene Gegend ist, in der, ja, du dort warst. Ja. Ich weiß gar nicht, an welcher Universität die studiert haben, das wirst du wahrscheinlich auch nicht erfahren.
Also Beerjand ist ein relativ großer Ort, und da gibt es mit Sicherheit auch eine Hochschule.
Ich wollte nur noch mal darauf kommen, dass eben die Rolle der Frau im Iran sehr zwiespältig gesehen wird. Einmal werden sie unterdrückt von dem Regime sowieso, das ist klar, und sie leben unter einem Möchtegern-Patriarchat muslimischer Männer, die wirklich den Islam auch verdrehen in dieser Hinsicht. Aber auf der anderen Seite emanzipieren sie sich ganz still und leise, ohne dass das gebremst werden kann. Das ist eine lebendige Kraft offenbar, die dort entsteht. Diese Frauen, kooperativen Gemeinschaften und so weiter.
Hauptproblem gegenüber der Regierung im Iran sind Frauen. In erster Stelle sind,
ja,
Kampf gegen diese Regierung, in erster Stelle sind Frauen.
Das also muss die,
man ehrlich sagen.
Diese Charlotte das Wiedemann schreibt auch deutlich das, was ich vorhin mit Spagat zwischen öffentlichem und privatem Leben. Und sie schildert das am Beispiel der Frauen. Die Frauen preschen sozusagen vor, am Beispiel Kopftuch, das wandert nach hinten. Die Religionspolizei wird aus irgendeinem Grunde in Schach gehalten und irgendwann kippt das. So, dann greifen die ein, dann müssen sie das Kopftuch wieder vorziehen, dann warten sie wieder, dann geht das wieder. Also es ist ein permanenter Widerstand,
ja,
da. Und das
ja, wir müssen,
war zu beobachten.
Wir brauchen ja nur auch zu denken an das Beispiel von dieser Sängerinnentruppe, die No Man's Land, die hier auch hier auf, aber dort auch tatsächlich es erreicht haben, einen Auftritt zu bekommen, genehmigt zu bekommen, der dann in Teheran, der vorher x-mal verboten wurde, und sie haben es trotzdem geschafft.
Ja, mit diesem wunderbaren Zwischenspiel, dass dann jemand, einer dieser Mullahs, der das nur genehmigen sollte oder nicht, es abgelehnt hat und dass wenn eine Frau auf der Bühne singt, erregt sie den anständigen Mann. Und dann hat sie gesagt, und wenn wir als Chor singen, wieso geht das? Er hat gedacht, ja, dann neutralisiert sich das.
In diesem Bereich auch.
Ja.
Jetzt,
ja.
Frauen, ja, singen auch einzeln,
ja,
auch. Und auch ist kampfbereit.
Also das,
genau,
ist auch möglich jetzt. Das hat sich durch
nicht offiziell möglich,
aber
sondern die Frauen machen es.
Ja, ja.
Einfach genauso wie Schleier das zurückgeht, und die machen es und manchmal auch toleriert die Regierung.
Ja, es gibt ja im arabischen Bereich auch eine ganz berühmte Sängerin, Umm Kulsum, über die hat sogar Arte jetzt mal wieder eine Sendung gemacht. Ich kannte sie noch, und wenn man auch arabische Männer anspricht oder so, die kennen diese Sänger. Es war eine Schlager- und Popsängerin, aber die war im ganzen arabischen und auch im weiteren Bereich, also auch, ich glaube auch im Iran, die war überall bekannt. Aber zu der Zeit, das war in den 60er Jahren. Das ist aber ich weiß nicht, ob du den Namen noch kennst.
Ich habe noch zwei.
Umm Kulsum.
Umm Kulsum.
Ja, so heißt sie bei dir.
Umm Kulsum. Das war etwas in Ägypten.
Ja.
Das ist
ja
Nationalsängerin.
Ja, nicht nur. Das ging weit über die Grenzen hinaus.
Und dann genau.
Ja.
Ganze,
ja,
Region,
ja,
hatten Respekt gehabt vor. Und Antikolonialismus und ganze diese Sachen da.
Ja, ich habe hier kürzlich junge Männer, die Musik machten, arabische, also Flüchtlinge aus Syrien, und auf diesen Namen, die kannten sie sofort.
Immer noch.
Ja?
Feirus,
immer noch.
Genau,
ja,
so.
Ja.
Feirus auch,
ja,
aus,
ja,
Lübnan.
Nicht. Ich habe noch zwei Punkte, die mir da aufgefallen sind, die mich sehr beeindruckt haben. Wir durften einmal zusehen bei diesem Krafttraining der Männer. Zurkane, heißt das so? Zurkane, wo die diese großen Keulen aus Holz.
Zurkane.
Zurkane,
genau. Das bedeutet Zurkane. Krafthaus.
So, und da sind wir rein. Ja. Sofort wurde das unterbrochen. Wir sind von allen freundlich begrüßt worden. Und dann sind wir hoch oben, kann man zugucken. Frauen durften auch zugucken. Waren nur zwei Frauen da. Die dürfen ja am Training nicht teilnehmen. Und das fanden wir faszinierend. Aber wir sind eine Stunde da.
Aber das ist auch Ausnahme, dass Frauen zugucken könnten.
Ja, aber gut, aber da ging. Ne? Die saßen
Frauen
die
dürfen nicht in so bei Spiele oder Volleyball sein oder Fußball da teilnehmen. Das ist Konflikt, das jetzt auch sehr aktiv ist.
Und die saßen da, haben sich amüsiert.
Und was machen die da mit den Keulen? Kannst du das nochmal sagen?
Also die machen erstmal nichts mit Keulen. Erstmal machen die alles Mögliche mit ihrem Körper. Es gibt es ist eine hochspannende Geschichte. Also sie müssen sich dehnen und springen im Kreis dabei. Sie machen Liegestütz. Und es waren dabei, das fanden wir spannend, auch wirklich relativ kleine Kinder. Die haben das auch mitgemacht, zum Teil nur halb, weil sie das gar nicht konnten. Und dann gibt es, bevor sie mit den Keulen, eine Übung, da geht immer nur einer in die Mitte und der wird bestimmt, es gibt einen so einen Vorprescher. Das war so ein Typ. Und ein zweiter, die hatten das Sagen. Und die gingen dann rum und sagten irgendeinem, bitteschön, du darfst. Also so. Und dann ging der in die Mitte und drehte sich um sich selbst. Und dann von irgendeinem Moment her gingen dann drei, vier Männer auf den zu, weil einige fielen anschließend, um den aufzufangen. Und bei den Kindern ging immer drei, vier. Und einige Kinder haben dann zweimal gedreht und so. Und ich fand, das war eine ganz tolle Atmosphäre, weil die Kinder wurden unglaublich aufgebaut. Die sind dann gefeiert worden und die haben alle, jawohl, toll und so. Und dann ist irgendein, also ich schätze höchstens 14 Jahre, der stieg hin und der hat alle übertrumpft. Der hat sich wie ein Wirbelwind gedreht und dann sind fünf Männer hin, um den aufzufangen. Und dann blieb er stehen, nahm die Arme runter, wackelte mit dem Kopf und ging zu seinem Platz, ohne dass sie ihn anhalten musste. Und dazu, und das ist das Tolle, dazu, diese ganzen Übungen werden mit Musikbegleitung gemacht. Da wird getrommelt und was war noch? Und auch zum Teil wird dann gerufen und dann steigern die dieses Trommeln. Und das war unglaublich.
Dann wird hier Ferdowsi-Gedichte gesungen und mit Trommel dazu.
Ja, genau. Ja. Also es war
eine, das ist eine besondere Form von Trommeln, sind, damit Rhythmus rhythmisch ist und dort dieser Tanz da in der Mitte gemacht wird und dann mit Keulen auch.
Ja, mit den Keulen haben sie ganz zum Schluss, die wiegen 12 Kilo und mehr und die nehmen die aus Holz. Aber solche Dinger, so dick unten zum Teil, zum Teil kunstvoll bemalt. So, und dann haben sie zum Teil so ganz einfache Bewegungen und nachher haben die aber in beide Hände die Dinger und dann haben die geworfen.
Akrobat.
Und gefangen. Und das haben nicht alle so machen können. Also das haben dann diese Leute, die hatten solche Muskeln und die waren natürlich auch stolz wie Hulle. Und wir wollten eigentlich eine Viertelstunde bleiben. Wir sind über eine Stunde geblieben, weil wir das faszinierend fanden. Und als wir dann aufbrechen wollten, haben die wieder unten abgebrochen. Und haben uns gebeten, in den Ring zu kommen. Das ist richtig wie so ein großer Ring. Und weil sie wollten alle mit uns fotografiert werden. Also diese ganzen schweißüberströmten Männer haben uns in die Mitte genommen und dann wurden wieder Fotos gemacht.
Ich hätte gerne nochmal, aber auf den Kontrast wäre ich gerne nochmal eingegangen, zu einem hiesigen Kraftstudio, was du dort gesehen und hier. Wenn man das vergleicht, das ist unglaublich. Die Ästhetik, die da eine Rolle spielt, die Kultur, die Musik, und das ganze Gemeinsame und so weiter. Hier sitzt jeder in seiner Maschine und macht. Das ist wirklich so hochinteressant, welche Unterschiede es gibt und welche Auswirkungen, ich muss das so sagen, der Kapitalismus hat.
سوار و سبک بار از برم سوی دلدار گو به اون بی وفا یار حال این عاشق زار
Das war zuerst ein paar Takte aus dem Kraftstudio im Iran und folgte mit sorglos klassischen Musik von Salar Aghili. Gunther, jetzt bist du in BAM angekommen.
Wir sind in der Nähe von BAM von einer Mitarbeiterin dieser Agentur, die unsere Reise eigentlich betreuen sollte, die uns also den Weg dann freigemacht haben. Wir haben die zweimal gesehen bei dieser kuriosen Begrüßung im Hotel mit diesem Direktor, war sie dabei und die ist dann irgendwann noch mal ein Stück mitgekommen und die hat uns dann ins Haus ihrer Familie eingeladen und die lebten in einem Tal, in dem es Berberitzen gab. Die dachten uns dann, wie das dann aussieht, wenn die blühen und die Zeit war aber vorbei, aber wir haben viel über Berberitzen erfahren. Und in dem Zusammenhang haben wir kennengelernt, den, ich glaube, es war der Neffe von einem iranischen Professor für Landwirtschaft, der aber in Deutschland eine Professur hat. Er hat hier in Frankfurt, meine ich, Professor für Landwirtschaft, ist dort sehr beliebt und berühmt. Wir waren an seinem Grab, dort war nämlich Goethe zitiert auf Deutsch auf diesem Grab. Und der hat unter anderem dafür gesorgt, dass es so etwas wie eine alternative Landwirtschaft wieder gibt. Also die machen in dem Gebiet wieder Dreifelderwirtschaft, weil sie gesagt haben, wenn wir das alles nachmachen, was der Westen lange vorgemacht hat, die ordentlich Dünger, Chemie und so, das ist nicht unseres. Und da fangen die jetzt mit an, weil die sagten, das hat lange gedauert, die Bauern zu überreden, so etwas zu machen. Und dieser Neffe, wir haben nicht so genau gewusst, was der von uns wollte, hat uns auch 2 Tage begleitet und hat uns dann diese Felder gezeigt. Also ich als Laie sehe den Unterschied natürlich nicht, mit welchen Methoden die das anbauen. Und dann haben wir noch die, fand ich, ganz schöne Erfahrung gehabt, ganz im Süden ist dann ein Reiseleiter uns zugeordnet worden, ein iranischer Reiseleiter. Und da waren wir vorher skeptisch, was das für ein Mensch ist. Und Hartmut sagte, manchmal sind das schlicht und einfach auch Informanten für verschiedene Dienste der Regierung. So, und dann kannte er den aber und hat dann sozusagen grünes Licht gegeben. Er sagt, ja, der macht hier seinen Job. Und im Gegensatz zu den anderen offiziellen Reiseleitern, die es gibt, die verdienen sich ein Zubrot, indem sie die Reisegruppen dann von einem Teppichladen zum nächsten Handwerksladen schleppen und dann Provision kriegen, wenn die was verkaufen. Das hat dieser Mensch überhaupt nicht gemacht. Der hat uns da informiert, wo Hartmut nicht so gut informiert war. Und hat dann ganz zum Schluss, als er eigentlich schon verabschiedet war, als wir schon wieder ein Distrikt weiter waren, uns später am Abend, wir waren also alle fertig und wollten ins Bett, und dann hat er uns eingeladen, strahlend, weil er selber ein kleines Gästehaus sich bauen lassen hat, mit 5, 6 Zimmern, also winzig, und hat uns gebeten, unbedingt zur Eröffnung dabei zu sein. Dann haben wir da also nach 2, 3 Stunden sind wir bewirtet worden und haben Musik gehört und haben einen wunderbaren Abend mit ihm verbracht. Ich wollte zum Schluss nochmal loswerden. Ich habe wirklich nochmal durch durch die Menschen, mit denen wir zu tun hatten, ich glaube, jetzt eine Ahnung bekommen, was die Iraner im Exil wirklich schmerzlich vermissen. Das ist diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit. Ich habe mal gedacht, bei uns haben wir in den, sagen wir mal, diese berühmte 68er-Generation, da haben wir viele Werte und Normen über Bord geworfen, viele zurecht. Also viele Sachen sind verschwunden. Wir haben aber für viele Dinge, also wenn ich so im Umgang, wie begrüßen wir uns, wie reden wir miteinander, wir haben für viele Dinge keinen Ersatz gefunden. Das sehe ich daran, dass wir uns oft überhaupt nicht begrüßen. Die Hand zu geben ist lange völlig spießig, macht man nicht. Umarmung auch nicht. So. Also es ist oft auch unbefriedigend. Wir haben noch keine neuen Formen dafür gefunden. Das zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn jemand aufwächst im Iran und auch die Filme, die ich zwischendurch gesehen habe, oder die Bücher, die ich gelesen habe, wie mit Kindern umgegangen wird, wie sehr man sich über jedes Kind freut. Ein Kind kommt mit Eltern irgendwo hin, steht im Mittelpunkt, man freut sich. Das, denke ich, muss für viele Iraner einfach schmerzlich sein, dass sie vielleicht erst hier dann merken, was sie dann wirklich vermissen. Und die Frage, die ich ganz anfangs gestellt habe, ist jetzt wirklich die, ich habe hier ja nur 2, 3 Iraner kennengelernt. Nach der Reise habe ich von 2 Leuten wirklich bin ich angesprochen worden. Das waren sozusagen die unfreundlichsten Iraner, die ich bisher überhaupt erlebt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mir vorgeworfen haben, dass ich in Iran gefahren bin, aber die mir auch nochmal unterstellten, naja, die sind nicht alle so herzlich und freundlich, also das hast du nicht richtig wahrgenommen. Und das ist aber jetzt auch eher eine Frage an dich, weil ich sehe das auch in anderen Kulturen. Wenn ich hier in einem Asialaden einkaufe, also ich war viel in Ostasien und ich sehe, wie die Verkäuferinnen mit Kunden hier umgehen. Die würden in Vietnam oder in Japan sofort alle entlassen werden. Die gucken einen nicht an, reden mit irgendeinem anderen Menschen. Also diese ganzen netten Gesten, ich finde schon, dass ich mag das sehr. Und die fehlen plötzlich. Das gewöhnen sie sich hier ab, weil die sagen, wir sind hier in Deutschland. Da haben wir nichts von. Ich weiß es nicht, was ihnen vorgeht. Und meine Frage an dich, ja,
wahrscheinlich
bekommt euch das gut?
Wahrscheinlich, ich bin ein schlechter Beispiel, weil ich hier in Deutschland Freunde hatte wie ihr und wie Petja, wie Mechthild, wie Hubert und die allen anderen, die ich Tag und Nacht mit zu tun habe. Und diese Herzlichkeit erlebe ich auch hier auch, je nachdem, welche Ecke ist. Das kann man nicht allen Menschen sagen, ja, Deutschen sind unfreundlich, Perser sind alle freundlich. Im Iran auch. Es ist anders, als man mit Gast umgeht, als mit eigener Bevölkerung selbst. Na, das klar. Muss man auch das achten. Deswegen für mich Erfahrung hier, das ist nicht viel anders als im Iran, menschlich gesehen. Das kann sein, dass Form und Art und Weise anders ist, aber ich habe hier auch, ehrlich gesagt, herzliche Menschen auch erlebt und herzlich, das ist nicht, was Gesicht zeigt, sondern ganzes Leben, wie man miteinander umgeht und wie ehrlich miteinander umgeht. Mhm. Das ist für mich wichtig gewesen und das ist meine Erfahrung.
Das höre ich gern. Ja. Ich habe das auch nicht pauschal gemeint, wenn dich das angehört hat. Ich glaube nicht, dass das.
Das ist gut, wenn du das relativierst als jemand, der aus dem Iran kommt. Aber trotzdem ist es so, dass wir doch, ich persönlich stelle fest, dass ich gerade hier in Niedersachsen und in Hannover, ich muss das wirklich mal sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu Süddeutschland, ein anderes Gefühl habe. Hier ist es einfach ein bisschen muffig und kühl im Umgang. Das ist auch selbst in Deutschland gibt es da ganz unterschiedliche Bereiche. Nicht? In Süddeutschland wird man ganz anders, fühle ich mich ganz anders als hier. Aber das nur.
Wenn Deutschland auch so viel Sonne hatte wie im Iran, vielleicht Einfluss auf Menschen auch hatte. Genau, diese gute Laune, das hat mit Sonne
das zu tun. Bestimmt.
Okay, Axel, wir sind, ich denke, am Ende.
Damit verabschieden wir uns im Magazin International. Das war es dann für heute und die Sendung wird wiederholt am Mittwoch.
Mittwoch um 11 Uhr und vielen Dank an Montag.
An unserem
und
Studio.
Schön, dass du wieder da bist.
Ich war gerne hier. Danke mich für die Einladung.
Ja, dann sagen wir Tschüss.
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 چو بر چشم مردم نیاید، هر کسش به انگشت خود می نماید. در غم تو از بس که زار و نزارم، بس که زار و نزارم.